Heute befassen wir uns mit einem sehr spannenden Text. Es ist ein neutestamentlicher Text, den wir aber ohne alttestamentliches Wissen gar nicht so richtig nachvollziehen können. Und deswegen werde ich auch einiges darauf eingehen. Wir lesen, oder ich lese uns Hebräer 5, Verse 1 bis 10. Ein hoher Priester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird, mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden Gaben und Opfer darzubringen. Er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abgekommen, denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Allerdings muss er deshalb auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Im Übrigen kann sich niemand eigenmächtig zum hohen Priester machen. Man muss von Gott zu diesem ehrvollen Aufgabe berufen sein, wie es schon bei Aaron der Fall war. Genauso war es auch bei Christus. Er hat sich nicht selbst angemaßt, hoher Priester zu werden. Vielmehr wurde ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat, du bist mein lieber Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und an anderer Stelle sagt Gott nämlich, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von demselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Und als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihm aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie all ihr ewiges Heil. Gott selbst hat ihn zum hohen Priester ernannt, zu einem hohen Priester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Alles verstanden? Also, wie ich das erste Mal diesen Text gelesen habe, da gab es bei mir auch so einige Fragezeichen, die ich so gerade über euren Köpfen schweben sehe. Ich glaube, dem Philipp ging es auch ähnlich, wie ich ihm den Text genannt habe. Er hat schon gesagt, ach, er geht gar nicht groß drauf ein, obwohl die Lieder, die wir heute gehört haben, genau reinpassen. Aber der Text ist tatsächlich kein Text, der so vom Auge direkt ins Herz springt. Deshalb möchte ich gerne mit euch zusammen so ein paar Nachforschungen anschauen, die ich angestellt habe. Ich möchte euch gerne daran teilhaben lassen, denn dieser Text, der hat ganz, ganz viel zu sagen. Dieser Text, der beschreibt hier eine Situation, um etwas anderes groß zu machen. Denn wenn wir das eine nämlich verstehen, dann wird uns das andere in seiner Bedeutung noch viel wichtiger. Aber jetzt Schritt für Schritt. Wenn wir den Hebräerbrief anschauen, dann wurde in diesem Brief ganz viel über den hohen Priester gesprochen und wurde auch mehrfach auf die Bedeutung des hohen Priesters als Christus hingewiesen. Und unser Text von heute, der will so diesen Gedanken begründen. Und deswegen kann man den Text von heute auch gut gliedern. Die Verse 1 bis 4, die behandeln das Alte Testament und die stellen uns den hohen Priester damals vor und was er so machte. Da haben wir die Beschreibung des hohen Priesters. Im Vers 5 und 6, da finden wir zwei Zitate, alttestamentliche Zitate, die uns gar nicht fremd sind, weil wir sie an anderer Stelle auch schon gehört haben. Aber es sind zwei Zitate, die die Rechtmäßigkeit des Priestertums Jesu und seine Befähigung nachweisen. Und im Vers 7 und 10 beschreibt oder wird Jesus beschrieben als einer, der dieses Amt des hohen Priesters innehat. Aber fangen wir vorne an, 1 bis 4. Ich lese uns die Verse noch einmal. Ein hoher Priester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird, mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden Gaben und Opfer darzubringen. Er kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abkommen, denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Allerdings muss er deshalb auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen und nicht nur für die des Volkes. Im Übrigen kann sich niemand eigenmächtig zum hohen Priester machen. Man muss von Gott zu dieser ehrvollen Aufgabe berufen sein, wie es schon bei Aaron der Fall war. Hier haben wir einen ganz starken Blick auf das Alte Testament. Hier werden die Aufgaben beschrieben und die Herkunft eines hohen Priesters. Und zuallererst war ein hoher Priester auch ein Mensch. Ein Mensch mit Fehlern, mit Schwächen und auch mit Sünden. Aber er wurde von Gott in dieses Amt berufen. Das heißt, niemand konnte an sich reißen, dieses Amt. Und weil er als Priester mit den unwissenden und irrenden, einfachen Menschen mitfühlen sollen, war er tatsächlich auch einer von ihnen. Und das war gut, denn so konnte man auch von ihm Barmherzigkeit erwarten. Und der erste hohe Priester damals war Aaron. Das Amt ging in der Regel auf den ältesten Sohn dann über, auf den Sohn des jeweiligen hohen Priesters. Und sie waren auch Menschen, die waren ausgesondert aus der Schar des Volkes, ganz gezielt zum Dienst für andere. Und seine Aufgabe bestand darin, für Israel, Gottes Volk, vor Gott einzutreten, für sie zu leben und Gott dann Opfer zu bringen, die damals notwendig waren, damit sie die Schuld vergeben bekommen. Und diese Aufgaben, die zeigen uns einen ganz tiefen Zusammenhang zwischen Sünde und auch dem Opfer. Jedes Opfer war ein Erinnern an die Trennung der Menschen von Gott und jedes Opfer war auch der Wunsch damit verbunden, vor Gott wieder rein zu werden. Und das größte Opfer war das Sündopfer oder auch Schlachtopfer genannt. Dieses Opfer war zur Sühnung nicht vorsätzlicher Übertretungen. Und das ist letztlich genau das Gleiche, wie wenn wir vor dem Abendmahl stille werden, zu Gott beten und auch ihm unsere Fehler und Sünden hinlegen. Wir dürfen das so machen, mit einem einfachen Gebet, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben. Die Menschen damals, die mussten opfern. Und es gab vier Arten von Opfer. Das Sündopfer des hohen Priesters, das der ganzen Gemeinde, das eines Fürsten und das Sündopfer für jedermann aus dem Volk. Und dieses Sündopfer für das ganze Volk wurde einmal im Jahr am großen Versöhnungstag begangen. Und es hatte eine ganz klare Ordnung. Es musste ein besonders feierliches Opfer dargebracht werden für Aaron, für seine Familie, er als der Priester, aber auch für das Volk und auch für die Stiftshütte. Das war ja der Ort der Begegnung, der wurde ja später letztlich auch zum Tempel. Und da gab es eine ganz wichtige Reihenfolge. Als erstes zog sich Aaron Leinenkleider an und wäscht sich vorher. Verbunden mit der Waschung symbolisieren die Kleider Reinheit und der Kleiderwechsel die Heiligung des Priesters. Das Opfer von Jesus am Kreuz von Golgatha war auch ein reines Opfer, ein fleckenloses Lamm. Wir haben heute das Lied ja schon gehört über das Lamm. Oder ich erinnere an Johannes 1, siehst du Gottes Lamm, das der Sünde Welt trägt? Da sind ganz viele alttestamentliche Bezüge in dem, wie wir das Tag ein, Tag aushören. Und dann nahm Aaron Opfertiere und warf das Los über die zwei Böcke zum Sündopfer. Dann schlachtete er einen Stier, der das Sündopfer für sich war und für sein Haus, brachte Räucherwerk und Blut ins Allerheiligste und warf es an die Bundeslade, den Ort, an dem der hohe Priester nur einmal an einem Tag pro Jahr hinein durfte. Und dieser Stier war zur Vergebung der Schuld und wurde stellvertretend für Aaron geopfert. Warum ein Stier? Ein Stier, das war das größte Opfer, was man damals gebracht hat. Und die Aufgabe des hohen Priesters war eine ganz wichtige Aufgabe. Und aus diesem Grund gab es dieses große Opfer. Da wurde deutlich, dass sich die Größe der Schuld vor Gott nach der Stellung und Verantwortlichkeit auch des Schuldigen richtete. Und seines Amtes wegen wog seine Vergehen, die des hohen Priesters, eben sehr schwer, weil er eben letztlich auch das ganze Volk vertrat. Danach schlachtete Aaron den Bock des Sündopfers für Israel und brachte dieses Blut ebenfalls ins Allerheiligste. Und danach ging er hinaus, sprengte vom Blut beider Sündopfertiere an den Brandopferaltar und an die Hörner des Altars. Dann lud er alle Ungerechtigkeit und die Sünde des ganzen Volkes auf den lebenden Bock, der Asaseel, und schickte diesen Bock in die Wüste. Dieser Bock trat an die Stelle des Volkes und war letztlich auch ein Sündenbock. Wir kennen dieses Sprichwort. Und der andere Bock wird geopfert zur Vergebung oder eben letztlich zur Sühnung. Und was mag es für die Israeliten damals eine Erleichterung gewesen sein, wenn sie den Bock in die Wüste marschieren sehen, den Bock, der ihre Schuld auch trug. Und dennoch galt dieses Opfer für maximal ein Jahr. Die Beziehung zu Gott war für ein Jahr in Ordnung. Und danach musste es erneuert werden. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zu dem Opfer, das Jesus gemacht hat. Diese Tat am Kreuz, die gilt für uns bis heute und noch für viele Generationen, die folgen werden, so Gott will. Und danach ging Aaron wieder ins Zelt, zog sich die hohe priesterliche Kleidung an und reinigte sich. Danach ging er hinaus, opferte das Brandopfer für sich und sein Haus, das war ein Dankopfer, und das geräucherte Fett, und dann räucherte er das Fett des Sündopfers auf dem Altar und veranlasste, dass am Ende alle Sündopfertiere außerhalb des Lagers verbrannt wurden. Und wenn wir das alles anschauen, dann werden uns manche Verse, die wir hier lesen, einfach deutlicher. Und dann kommt der zweite Abschnitt. Genauso war es auch bei Christus. Er hat sich nicht selbst angemaßt, Hohepriester zu werden. Vielmehr wurde ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat, du bist mein lieber Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und an einer anderen Stelle sagt Gott nämlich, du sollst für alle Zeiten Priester sein, ein Priester von demselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Jetzt gehen wir inhaltlich weg vom Alten Testament. Und es folgen noch zwei Verse, das sind zwei Psalmtexte, auf die gehe ich gleich noch ein. Und die schlagen letztlich die Brücke vom Alten Testament ins Neue. Aaron, er hat sich damals dieses Amt nicht selber gegeben. Und Jesus, er hat sich dieses Amt auch nicht selber unter den Nagel gerissen, sondern Gott hat die Priesterschaft und letztlich auch die Königsherrschaft bestätigt. Im Psalm 2, Vers 7, da heißt es, ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinen heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Hier wird deutlich, Jesus ist der thronende König. Und im Psalm 110, Vers 4 heißt es, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester, ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Hier wird deutlich, dass Jesus nicht nur König ist, sondern auch Priester. Und hier haben wir eine Kombination von Königswürde, von der Priesterschaft und der Sohnschaft. Alles in einer Person möglich. Diese beiden Stellen sind demnach ein Hinweis, ein Beweis auf dieses königliche Priestertum, das Jesus innehat. Denn Melchisedek, der Name ist ja fremd irgendwie, der war König und zugleich Priester des Allerhöchsten. Und er war im Gegensatz zu Aaron, ohne nachweisliche Priesterabstammung. Und deswegen auch ein Vorbild für Jesus. Und wir singen nicht umsonst in einem sehr bekannten Lied, O, so ist uns Jesus alles, König, Priester und Prophet. Und die neutestamentlichen Parallelen zu dieser Bestätigung der Sohnschaft, die kennen wir alle bei der Verklärung und auch bei der Taufe. Bei der Taufe hieß es, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und bei der Verklärung hieß es, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Das ist die Bestätigung Gottes, wo er Jesus bestätigt in allem und wo letztlich auch das ganze Alte Testament drinne liegt. Dort hat Gott selbst die alttestamentlichen Stellen bestätigt und sie auf Jesus angewandt. Und über diese alttestamentliche Brücke gelangen wir zu Jesus und letztlich zu dem, was Jesus an Karfreitag Besonderes für uns getan hat. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Wir sprechen oft von Jesus als wahrem Gott und auch wahrer Mensch. Ja, und Jesus, er war beides. Er war wahrer Gott und er war wahrer Mensch. Aber ich finde, in diesem Text von heute wird eine Seite besonders betont. Jesus war auf dieser Erde auch Mensch. Er wurde wie ein Mensch geboren, er ist aufgewachsen wie ein Mensch, er wurde versucht, er weinte, er brauchte Pausen, er feierte gern, er predigte und er hatte Freunde, er war wirklich Mensch. Jesus war Mensch, hört das nochmal. Und dieser Mensch hatte einen Weg vor sich, der nicht leicht war, einen Weg, der eigentlich uns bestimmt war. Wir kennen doch alle die Situation im Garten Gethsemane, die Sorge und Angst, die Jesus innehatte. Und ich glaube, wir sind ganz schnell darin, diese ganzen Situationen durch die Osterbrille zu sehen. Aber Jesus war Mensch. Und merke, da kommt mir Jesus auch ganz nahe. Der saß im Garten und hatte Angst, hat so sehr Angst gehabt, dass der Schweiß rot war mit Blut. Er hätte seine schlafenden Brüder gebraucht, aber die haben eben geschlafen. Und er hätte lieber einen anderen Weg vor sich gehabt. Und unter Tränen und Gebet bringt er seine Not vor Gott. Er hatte vor dem kommenden Weg, den er vor sich hatte, Angst. Aber weil Jesus treu war, auch als Mensch, ging er diesen schweren Weg. Er war gehorsam und war bereit, dem Plan des Vaters zu folgen. Und im Aushalten lernte der Sohn Gottes die ganze Tiefe und den Preis seines Gehorsams. Das wurde so deutlich in dem Lied im Eingang. Die dunkelste Stunde hat Jesus da erlebt. Da war natürlich vielleicht schon in der Ferne der Horizont, dass er wusste, das wird ein Ende haben und es wird gut enden. Aber in der Situation war es die dunkelste Stunde für Jesus. Erst die Verspottung, dann die Geißelung und dann der Tod am Kreuz, letztlich durch Ersticken. Und dann wurde er erhöht. Das heißt auch in einem Lied, durch das Leiden hier geht der Weg zu dir. Und das hat Jesus erlebt. Und weil er das erlebt hat, weil er wirklich Mensch war, kennt er auch alle unsere Sorgen. Kennt er unsere Nöte, unsere Probleme. Und so wie der hohe Priester auch einer vom Volk war, so war es auch wichtig, dass Jesus auch einer von uns war, der diesen Weg gegangen ist für uns. Und dann heißt es im Vers 10 und 9 und 10, doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie all ihr ewiges Heil. Gott selbst hat ihn zum hohen Priester ernannt, zu einem hohen Priester von demselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Jesus ist hier einen Weg gegangen und wurde durch sein Handeln zur ewigen Rettung. Er wurde als hoher Priester zum reinen Opferlamm. Er wurde selbst das Opfer, ein Opfer ohne Schuld und ohne Tadel, vollkommen rein. Wir haben heute auch gesungen, zur Sünde wurdest du und warst doch ohne Schuld. Ja, nur so konnte Jesus unsere Fehler, unsere Sünden, unsere Übertretungen mit an das Kreuz nehmen. Und nur so hat Jesus den Weg zum Vater im Himmel wieder frei gemacht. Er wurde durch seine Tat zum ewigen hohen Priester, denn durch ihn haben wir die Möglichkeit, Gott zu begegnen. Und wir brauchen jetzt kein Opfer mehr, weil Jesus für uns zum Opfer wurde. Das Opfer reicht. Stellvertretend für uns erlangte er die Versöhnung bei Gott und mit Gott. Und deutlich wurde das beim Tod von Jesus. In dem Moment, als er starb, zerriss der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste trennte von allem. In dem Moment, wo er starb, zerriss dieser dicke Vorhang von oben nach unten und der Weg zu Gott wurde freigemacht. Es brauchte jetzt keinen hohen Priester mehr, der das jährlich macht. Nein, es braucht nur noch Jesus Christus, die Annahme, das anzunehmen, was er für uns getan hat. Der Weg ist frei, frei für immer und ewig und nicht begrenzt. Und Jesus ist zum Begründer der ewigen Rettung geworden, für alle, die ihm nachfolgen, für alle, die ihm das Leben anvertrauen, für alle, die ihm gehorchen. So wie damals stellvertretend ein Opfer dargebracht wurde, so ist Jesus stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Er hat sein Blut für uns vergossen, für dich und für mich. Er nahm unsere Schuld auf sich, für die damals ein Tier sterben musste und für die er gestorben ist, für uns. Aber damit diese Stellvertretung auch greift, musst du dich auch von ihm vertreten lassen. Wenn die Menschen damals in den Tempel gegangen sind, ohne ein Opfertier, dann wurden ihnen auch die Schulden und die Sünden nicht vergeben. Wenn du die Tat von Jesus nicht für dich beanspruchst, dann bleibt die Sünde, das, was dich von Gott trennt, ewig auf dir. Der Rucksack, den du umherträgst, den kannst du nicht abladen am Kreuz, sondern dieser Rucksack wird immer schwerer und schwerer und trennt dich auf ewig von Gott. Und zum Schluss habe ich noch eine Geschichte, die ich in dem Zusammenhang gefunden habe, die ich sehr gut fand. In dem Filmbericht Das grüne Geheimnis wird das Leben in den Urwäldern Südamerikas geschildert. Eine Handlung darin ist mir unvergesslich, schreibt dieser Schreiber hier. Hirten müssen eine Büffelherde über den Fluss bringen. Da drüben, auf der anderen Seite, ist frisches Gras. Hier ist bereits alles abgeweidet. Im Fluss sind aber Piranhas, Millionen kleiner, beutegieriger Fische mit scharfen Zähnen. Und die Hirten nehmen einen Büffel, ritzen ihn blutig und treiben ihn in das Wasser. Das Opfertier bäumt sich hoch, schlägt um sich, schreit in den Todesschrecken. Um das Opfer herum wird das Blut rot. Wenn es sich aus dem Wasser hebt, sieht man herausgefressene Lücken in seinem Leib. Das Ende dieses furchtbaren Opferganges ist ein abgenagtes Skelett, das die Fluten mit sich treiben. Aber die Herde ist gerettet. Oberhalb dieser Opferstätte hat die Herde wohlbehalten den Strom überqueren können. Mir wurde diese Handlung zu einem eindrücklichen Bild des großen und einmaligen Geschehens auf Golgatha. Der Todesstrom, das eine Opfer, die gerettete Herde. Erst an Christi Kreuz erkennen wir die Tiefe seiner Liebe. Amen.